Hallo liebe Formel 1-Fans da draußen und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Bianca, Ralf und ich, wir melden uns heute in Dreierkonstellation zurück. Herzlich willkommen, Bianca und Ralf.
Hallo.
Ja, und ihr seid natürlich auch herzlich da draußen gegrüßt. Und ja, wir haben ein bisschen was zu besprechen. Und zwar natürlich müssen wir Ralf auch nochmal fragen, wie er denn Max Verstappens Lauf auf der Nordschleife fand, sein Renndebüt dort gegeben hat. Mit eindrucksvollen Rundenzeiten hat er dort geglänzt, obwohl er 130 PS weniger hatte. Ja, hast du das Rennen dir angeschaut, Ralf?
Natürlich nicht. Warum sollte ich mir so einen Schwachsinn angucken mit null sportlichem Wert? Ich mag Max Verstappen, ich finde ihn toll, er ist einer der besten Rennfahrer aller Zeiten, vielleicht sogar der beste. Und dann gehen unsere Hörnis hin und wollen, dass er so eine Art Automobilslalom der Weltmeister-Vierfahrer der Formel 1 macht, um zu gucken, ob er überhaupt, wenn er das Lenker nach links dreht, ein Auto nach links fährt und nach rechts. Das hatte null sportlichen Wert, seine Fahrschule da. Das hat er doch nur gemacht, damit er irgendwann seinen richtigen Traum verfolgen kann, mal richtig mit Schmackes auf der Nordschleife Gas zu geben. Aber diese Kinderkarussell fahren, warum soll ich mir das angucken? Ich finde es nur faszinierend, wie man mit dem Kinderkarussell 80.000 Leute generieren kann. Fand ich super. Also wie gesagt, was mich fasziniert hat, war der erste Ausritt von ihm, sage ich mal, mit dem Ferrari, mit den Tests, wo es auch die Onboard-Aufnahmen, die fand ich toll. Aber das dagegen war der Kindergeburtstag. Tut mir leid, warum soll ich mir den angucken?
Ja gut, sportlich null Wert, weil er halt ja nicht das gleiche Auto hatte, aber ist es dann nicht umso bemerkenswerter, dass er von 19 Autos siebter wurde mit 130 PS weniger, was ja dann schon irgendwie einen sportlichen Wert hat.
Würde ein Messi in seiner besten Zeit in der dritten Liga Tore machen?
Ja.
War das die Antwort?
Gut, also ja. Gut. Trotzdem mussten wir natürlich darüber berichten, Ralf, auch wenn es dir nicht gefallen hat.
Nein, das hat mir schon gefallen. Hey, mir gehört die Hälfte der Seite. Ich finde das geil, wenn man mit sowas Klicks macht. Ich finde es total geil. Nur ich hatte keinen Bock, mich daran zu beteiligen, weil es für mich halt keinen sportlichen Wert hat. Ich habe es gerade erklärt. Das kann man so oder so sehen. Aber wir leben in einer freien Zeit und wenn man darüber redet, da bin ich der Letzte, der sagt, redet nicht drüber. Nur ich habe für mich entschieden, nee, das ist nicht mein Ding.
Also du findest es übrigens dann auch nicht gut, dass er die Permit machen muss, als viermaliger Weltmeister, höre ich da raus?
Nee, finde ich nicht gut.
Ich finde es schon gut, unnötig. Tatsächlich. Aber, weil es einfach ganz Code 60, ganz unterschiedliche Streckenbedingungen, du wirst überrundet permanent in der Formel 1, aus viele unterschiedliche Rennklassen, das sind alle Sonderbedingungen auf der anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt, dass man da auch als Formel 1-Fahrer, der übrigens auch mal falsch geblinkt hat und den Fahrer falsch vorbeigelassen hat, also der auch noch was lernen musste praktisch, dass er dann auch eine Permit machen muss, finde ich gut und dass er halt keine Sonderbehandlung bekommt. Formel 1 ist eine ganz andere Disziplin als Nordschleife fahren.
Absolut, Nordschleife fahren ist viel schwieriger und das musst du erst lernen, absolut. Bin ich voll bei dir. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Er hat doch bewiesen, bei seinen Testfahrten mit dem Ferrari, dass er es kann. Warum schickt man ihn, obwohl er bewiesen hat, dass er es kann, in so einen typisch deutschen bürokratischen Fahrschulprozess? Also da kann ich Ralf Schumacher und andere verstehen, die sagen, das ist so. Das muss man nicht verstehen. Tut mir leid. Ich finde es toll, dass er das trotzdem macht und sich über sich gehen lässt und nicht von sich aus sagt, ich bin der Superfahrer, der vierfache Weltmeister, gib mir doch das Ding so oder ich lasse es. Nein, er will unbedingt da fahren, also gibt er sich dem Prozedere hin. Finde ich total von Verstappen aus total bescheiden und cool. Aber tut mir leid, dass man ihm eine Art Wildcard als einen der besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten auch für die Nordschleife geben kann, nachdem er sowieso bewiesen hat, dass er das kann bei den Testfahrten, dazu stehe ich. Okay. Das finde ich ein bisschen überbürokratisiert.
Also ich fand es auf jeden Fall zu krass, dass er halt den gedrosselten Porsche bekommen hat. Also geht die 4 okay, aber dann 130 PS weniger und er dann wirklich so rumgurkt. Was heißt rumguckt? 7. von 19, wie gesagt. Ne?
Naja, und noch was, er ist ja kein Sim-Racer, der damals einen Unfall hatte, ja? Er ist ein Typ, der kommt aus einem vollen Rennfahrerleben und zwar aus einer Klasse, die als Beste mit Abstand von allen gilt und fährt da den Jungs um die Ohren. Und wer ein Formel-1-Auto in Monaco am Limit bewegen kann, der kann das auch meiner Meinung nach mit dem GT3-Auto auf der Nordschleife. Ist einfach meine Meinung.
Schreibt dazu gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr von dieser Permit haltet, auch für einen Formel-1-Weltmeister. Bianca, wir hatten ja schon drüber gesprochen, aber jetzt gerade, wo wir das nochmal als Thema haben, wie siehst denn du das? Also ich bin pro Permit, wenn auch nicht mit einer Drosselung bei einem GT4. Ralf ist klar dagegen, wenn du viermal die Formel 1 gewonnen hast. Wie stehst du dazu?
Also ich bin grundsätzlich auch pro Permit. Wie du schon gesagt hast, die Nordschleife ist halt was komplett anderes und da ja lernen, wie man sich darauf verhält, warum nicht. Die Frage, die ich mir jetzt gerade bei eurer Diskussion gestellt habe, hat denn Max Verstappen überhaupt, ja, wie soll ich sagen, den Wunsch geäußert, dass er die Permit so nicht machen muss? Vielleicht ist er ja einfach auch so, dass er sagt, das ist für ihn okay. Er stellt gar nicht irgendwie den Antrag, direkt die Permit zu bekommen, sondern er macht das so mit, weil er vielleicht auch Spaß daran hat. Weil ihr habt, wenn man sich ihn angeguckt hat an dem Wochenende, er läuft dort nur grinsend durchs Fahrerlager. Der Junge hat Spaß gehabt. Also vielleicht wollte er das gar nicht anders, weil er einfach behandelt werden will, wie jeder andere auch. Und insofern, wenn das so gewesen sein sollte, ist die Diskussion sowieso vollkommen überflüssig.
Ja. Könnte man so sagen, dass die überflüssig ist. Er hat das auch nicht gefordert, aber es gab ja vorher Experten wie Ralf Schumacher oder umgekehrt Valentin Rossi, die darüber geredet haben. Also da waren Leute der Meinung, die waren eher bei mir wie Ralf Schumacher, was soll, das ist ja peinlich, dass man von Max Verstappen so eine Art Führerschein verlangt, also praktisch aus dem Formel 1 Auto aussteigen, dann den normalen PKW mit Stützrädern, ob er das beherrscht, so ungefähr. Und ein Rossi, der damals auch diesen Permit machen musste, würde nie verstehen, dass man bei Verstappen eine Ausnahme macht. Nur, Herr Rossi, du warst das Genie auf zwei Rädern, nicht auf vier. Das ist ein Riesenunterschied.
Ja, die Frage ist natürlich trotzdem, wo fängt man an, wo hört man auf? Ne? Trauen wir das allen Formel-1-Fahrern zu? Können Formel-1-Fahrer ganz grundsätzlich auf der Nordschleife ohne Permit fahren? Oder ist das nur Max Verstappen oder nur vier WM-Titel aufwärts? Also das ist wieder, wo fängt man an, wo hört man auf? Ich glaube, das wurde gut geregelt, weil Max einfach gut mitgemacht hat. Und insofern... Er hat es jetzt sowieso hinter sich. Das nächste Rennen wird er mit dem GT3-Auto absolvieren können und dann hat es auch einen sportlichen Wert.
Ja, und die sollen froh sein, dass Max das mitgemacht hat und so bescheiden ist. Sein Ziel ist es, da fahren zu können, wann immer er will. Und dafür musste er halt diesen Führerschein machen. Ich nenne das jetzt mal Führerschein. Was wäre denn gewesen, wenn er gesagt hätte, nö, dann fahre ich halt keine Nordschleife. Dann werde ich mal sehen, ob sie ihm nicht trotzdem aus Marketinggründen das Ding trotzdem gegeben hätten. Denn die wissen auch, was er der Nordschleife bringt. Ganz Holland wird zum 24-Stunden-Rennen wahrscheinlich fahren, wenn er da dann teilnimmt. Ich übertreibe jetzt mal. Es liegt nur an Max Verstappen, dass es keine Unruhe gab und dass der Gewissenskonflikt, den die, ich sag mal, Nürburgring-Sheriffs da hätten haben können, nicht gehabt haben, weil er es einfach nicht wollte. Aber am Ende, wenn es Fahrer gibt, die auch so ein bisschen Zugkraft haben und sagen, nee, ich fahre aber da nur, wenn ich diese Tortur, diese dämliche Fahrschule nicht über mich ergebe, dann will ich mal sehen, was sie dann machen. Also danke an Max, dass du überhaupt dieses Thema gar nicht aufgebaut hast, indem du das wie Bianca ganz devot und bescheiden einfach mitgemacht hast. Das größte Problem hätten die Jungs nämlich gehabt, wenn er gesagt hat, entweder ich fahre, oder ich fahre nicht, aber ich lasse das nicht über mich ergehen. Da können sie von Glück reden, weil ich glaube, sie hätten ihm den Führerschein im Strotzen gegeben. Weil am Ende, was zählt, ist das Geld. Und diese Mehreinnahmen, das sehen sie auch, kriegen sie durch den Max Verstappen. Also da lasse ich auch gar nicht viel mit mir diskutieren, das ist für mich völlig klar.
Ja klar, das wäre dann so gekommen. Also zu deinem Ferrari-Argument noch, das war ja waren nur Testfahrten, das war ja keine offizielle Rennsession, deswegen durfte er das ja noch. Klar, da hat er schon bewiesen, dass er es kann, aber er hat halt diese ganzen Rennbedingungen nicht, ne? Und auch bei widrigen Bedingungen ist er zuvor nicht gefahren.
Die Rennbedingungen hat er zum Teil auch gehabt. Ich habe doch in der Onboard gesehen, wie langsame Autos waren. Er musste ja mit denen genauso umgehen. Wo ist denn der Unterschied? Wenn da einer überfordert ist, dann fliegt er auch bei Testfahrten schon in den Wald. Dann ist es halt zu spät.
Ja, es war natürlich noch mal deutlich mehr jetzt, ne? Aber gut.
Ja, aber trotzdem, was ist, jetzt gehen wir mal, wenn Ralf davon nicht lassen kann. Was wäre denn, wenn Max Verstappen ohne Permit ein Unfall passiert, wo vielleicht auch noch Leute zu Schaden kommen? Was ist denn dann? Ja, dann kann man doch immer sagen, okay, alles klar.
Dann ist das genauso schlimm, wie wenn er den Unfall mit Permit gehabt hätte.
Nein,
Er hätte doch
aber
den Unfall
rechtlich,
doch, mir kann doch keiner erzählen. Rechtlich, ja, okay. Es
ja,
geht doch
darum geht
nicht
es ja
um
auch drum.
rechtliche Dinge.
Ja, es geht ja letzten Endes auch um rechtliche Dinge, weil wenn Zuschauer zum Beispiel zu Schaden kommen, oder auch andere, Konkurrenten, wenn dann gewisse Regeln nicht eingehalten worden sind, die sonst für alle gelten, dann kannst du da ja auch rechtliche Schritte dann einleiten, ne? Und auch
Ja,
ich finde,
okay.
da muss sich der Nürburgring halt auch einfach gegen absichern. So ist das halt heutzutage.
Ja, aber sie haben nun mal diese Nordschleife, dann musst du damit umgehen oder du lässt da keinen mehr
Genau.
fahren.
Und wenn Max Verstappen diese Nordschleife fahren will, dann muss er halt die
Ja,
Fahrerlaubnis über sich ergehen lassen, was er ja auch gemacht hat.
nochmal, nochmal, es geht doch gar nicht um Max Verstappen, es geht um die Diskussion. Wer ist hier ein super Rennfahrer? Bei wem kann man eine Ausnahme machen und bei wem nicht? Wenn man bei keinem eine Ausnahme machen kann, dann sollen sie es halt machen, ja. Aber solange wir die Nordschleife haben, so wie sie ist, kann ich gerne, okay, dann macht das halt. Aber man kann da der Meinung sein, es gibt halt so Fahrtalente wie Max Verstappen, da muss man nicht so einen Führerschein machen lassen, um anzunehmen, dass er es beherrscht, was da verlangt wird. Mir fällt Walter Röhrl ein, eine der besten Geschichten, die ich je erlebt habe. Ich durfte ihn mal begleiten. Da war er, ich glaube, Anfang 90er, ich war auch noch blutjung, als Gastfahrer von Porsche beim 24-Stunden-Rennen. Walter Röhrl. Immer noch als vielleicht bester Autofahrer aller Zeiten tituliert. So. Ich weiß auch gar nicht, ob er jedenfalls, ich glaube, der hat auch kein Permit gemacht und ist 24 Stunden mitgefahren. Ich weiß nicht mehr.
Da gab es
Jedenfalls
das
war
noch
der,
nicht.
ja, dann war Nebel und es hat geregnet und dann sagt Walter zu mir, die Stewards wollen mich sehen, geh mal mit. Dann bin ich da mitgegangen, sind wir da in den Raum rein. Und ich wusste ja nicht, was passiert ist. Und dann haben sie ihn gleich streng angeguckt. Herr Röhrl, Sie haben bei Nebel und Regen auf dem Grünstreifen überholt. Und er, ja, wo denn sonst? Das sagt ja wohl alles. Er hat die Frage noch nicht mehr verstanden. Die standen im Weg, also als Rallye-Weltmeister fährt er natürlich am Grünstreifen an denen vorbei. Er hat die Frage noch nicht mehr verstanden, was die von ihm wollten. Eine der besten Geschichten, die ich je erlebt habe. So.
Gut, Ralf. Aber er hat auf jeden Fall die Permit A gemacht und nächstes Mal schleicht er da nicht so rum mit einem gedrosselten Porsche, sondern dann wird er mit seinem eigenen Ferrari fahren. Weißt du denn ungefähr, wann das sein wird? Direkt nach Baku? Wieder den nächsten NLS laufen? Wird er den mitnehmen?
Kommt drauf an, ob die Familie ihm freigibt, was er so vorhat. Ich glaube, das wäre die nächste Möglichkeit. Das Rennen nach Baku, weil Singapur ist ja 14 Tage, also da könnte er dann nochmal hinfahren. Ja, eigentlich, vielleicht kann er sich ja sowieso ein Häuschen da bauen, wenn er jeder immer fahren will. Wird bestimmt Kelly gefallen. Statt Monaco in der Eifel, das hat er auch was.
Da kann man auch schön wandern und spazieren gehen zumindest. Und für die Kinder gibt es da auch genug Abenteuer. Kann man direkt auf der Kartbahn anfangen. Gut, Bianca, jetzt du warst da ein bisschen emotionaler am Wochenende dabei. Wir haben da ja das, wie gesagt, das Video dazu gemacht, haben auch ein bisschen mitgefiebert, das angeschaut. Ja, wie sind so deine Eindrücke jetzt dann ein paar Tage danach?
Ja, meine Eindrücke ein paar Tage danach. Ich meine, ich musste jetzt ja schon grinsen und lachen, wie emotional Ralf reagiert hat auf Max Verstappen auf der Nordschleife. Ich fand die ganze Aktion cool. Du hast es ja schon angerissen. Ich fand es schön zu sehen, dass ein Formel-1-Fahrer sich auch noch in die Niederungen der NLS sozusagen wagt, weil er halt die Nordschleife so geil findet. Ich fand es auch gut, dass das einen kleinen Hype gegeben hat hier in Deutschland. Können wir ja gut gebrauchen. So viele eigene Rennfahrer, Deutsche, die ja, wie soll ich sagen, erfolgreich sind in der Formel 1 und dann auch noch solche coolen Sachen machen, haben wir ja nicht mehr. Also Max Verstappen als Niederländer haben wir ein bisschen, ja, unseren deutschen Hype auch auf der Nordschleife bekommen, dank ihm. Also ich fand das Ganze gut und ja, glaube auch, dass wenn er dann das nächste Rennen im GT3 auf der Nordschleife fährt, dass ich mir den Stream dann wieder angucken werde. Anders als Ralf wahrscheinlich.
Auch nicht im GT3,
Und deine
Ralf.
Mutter natürlich auch, hast du mir doch erzählt.
Was meinst du?
Deine Mutter guckt doch dann auch zu.
Ja, ich habe tatsächlich beim
Genau.
Frühstück mit meiner Mutter den Stream angehabt, jetzt schon im gedrosselten Auto. Und meine Mutter war auch ganz begeistert und hat sich dafür interessiert. Hatte natürlich vorher keine Ahnung, was NLS ist und dass man nur auf der Nordschleife da Rennen fahren kann. Ja, aber sie war auch begeistert. Wie gesagt, im Gegensatz zu dir, Ralf.
Genau.
Ralf, warst du schon mal auf der Nordschleife unterwegs?
Ja.
Mit was für Autos? Oder einmal, wie oft warst du da?
Schon ziemlich oft. Damals bei der Autotaring ist man öfters mit Testwagen hingefahren, da war alles Mögliche dabei. Also vom kleinen Daihatsu, was ich auch total cool fand, so mit, keine Ahnung. Ich meine, der Typ ist ja über jeden, der ist ja praktisch, das war wie eine Sprungschanze, jeder Randstein. Das war auch schon ein Abenteuer. Aber ich bin auch mit Porsche da mal gefahren oder mit dem dicken Alpha, keine Ahnung, also schon öfters. Und die Strecke war mir dann relativ vertraut, aber das heißt natürlich nicht, dass man dann zu viel riskieren darf. Es ist halt die Nordschleife, faszinierend und ja, ganz anders als alle anderen Rennstrecken, die es auf dieser Welt noch gibt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Max Verstappen den Führerschein gemacht hat. Ich glaube, für den Ungaroring oder für irgendeine andere Strecke hätte er es nicht gemacht. Es geht nur um die Nordschleife.
Ja, die hat natürlich ihren eigenen Charakter, eigenen Ruf. Bianca, wie ist es bei dir? Was sind deine Nordschleifenerfahrungen?
Selbst Nordschleife bin ich noch nie gefahren. Ich bin ein paar Mal mitgefahren. Als der Grand Prix von Europa, Deutschland, Luxemburg, was auch immer damals auf dem Nürburgring stattgefunden hat, gab es eine Zeit, als Mercedes am Donnerstag vor dem Grand Prix immer mal wieder so Journalistenfahrten über die Nordschleife gemacht hat. Und ich glaube, ich bin damals in einem AMG Mercedes mit Bernd Mailänder mitgefahren. Das war schon relativ heftig, muss ich sagen. Und mit Norbert Haug bin ich auch mal über die Nordschleife gefahren. Ja, und der hat dann auf der Döttinger Höhe einfach mal sein Handy rausgeholt und eine SMS geschrieben. Das ist irgendwie das, woran ich mich am intensivsten immer noch erinnern kann. Und mit Timo Glock war ich auch mal auf der Nordschleife. In irgendeinem Toyota sind wir da auch mal die Schleife abgefahren und haben schöne Fotos gemacht im Karussell.
Ja, da hast du aber auch auf jeden Fall gut was erlebt. Ich bin auch noch nur einmal mit dem Auto bisher mitgefahren. Ich glaube, ich setze mich da lieber nicht hinter Steuer nach meinen Simulatorfahrten gestern. Das ging nicht so gut aus. Ralf, die Frage an dich jetzt nochmal. Max Verstappen gilt ja vielleicht sogar als der beste Formel-1-Fahrer der Geschichte. Nichtsdestotrotz hat dich der Hype jetzt dafür, dass er halt in dieser Cayman GT4-Klasse, mit in dieser Cup-3-Klasse mitgefahren ist, mit dem gedrosselten Porsche und es trotzdem diesen immensen Hype gab, hat dich das so überrascht?
Nein, hat mich nicht überrascht. Es ging auch nicht um irgendeinen Keimmann, Porsche, Alligator oder sonst was. Es ging darum, dass Max Verstappen diesen Hype ausgelöst hat. Wenn der mit dem Traktor da gefahren wäre, glaube ich, wären die Leute auch hingegangen. Also das war das Entscheidende. Vergiss die Autos, die jeder gefahren ist. Es geht darum, dass der aktuell beste Formel-1-Fahrer der Welt, vielleicht einer der besten bestimmt einer der besten aller Zeiten, vielleicht sogar der beste aller Zeiten, sich auch deshalb von allen anderen abhebt, dass er einfach das, wie Bianca schon mal auf sich nimmt. Er wollte keine Extrawurst, hat mir Helmut Marko erzählt. Er ging ganz devot bescheiden mit der Situation um, dass man ihm nicht er fährt zwar die Hamilton und Co.s wie ein Außerirdischer im grunden Boden, aber man traut ihm nicht zu, auf der Nordschleife unfallfrei in eine Runde fahren zu können. Deshalb musste er den Führerschein machen. Das war ihm völlig wurscht. Er wollte keine Extrawurst. Er hat das gemacht, damit er in Zukunft aus freien Stücken mit besseren oder schnelleren Autos da fahren kann. Das hat mich beeindruckt. Er ist ein richtiger Racer, wie man so schön sagt. Also könnte ich mir einen Lando Norris oder irgendeinen anderen aus der Generation auf der Nordschleife vorstellen? Eher nicht.
Jetzt hat er die Permit A. Und letzte Frage zu dem Thema jetzt noch dazu. Bianca, also wir haben das ja gestern in der Simulatorfahrt mal ein bisschen hochgerechnet. Also Verstappen hätte, auch wenn jetzt nicht vielleicht diese 25 Sekunden waren, aber lass es mal 10, 15 Sekunden sein im Vergleich zu dem, was er in dem, also er wäre 15 Sekunden ungefähr schneller gewesen als der Cup 3 Beste. Denkst du, in der GT3-Klasse sieht das ähnlich aus? Wird der Verstappen alle direkt im Grund und Boden fahren oder ist das zu früh gesagt, was erwartest du da eigentlich?
Also in Grund und Boden fahren, ja, würde ich mich jetzt so nicht aus dem Fenster lehnen. Das sind ja schon alles Nordschleifen-Profis, die da in GT3-Autos fahren. Also das heißt, die wissen schon, was sie tun, auf der Nordschleife. Aber ich glaube durchaus, dass Max mit den Zeiten mithalten kann. Und dann kommt es natürlich auf gewisse Bedingungen drauf an. Und also ich würde nicht ausschließen, dass er tatsächlich siegfähig ist. Aber um die Ohren fahren, nein, so weit würde ich mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen.
Ja, könnt ihr gerne eure Meinung dazu mal in die Kommentare schreiben, was ihr von
Ralf sieht
Verstappens.
wahrscheinlich ja, oder? So wie er gerade guckt.
Ja, ich glaube, er ist sehr gut dabei. Vor allen Dingen würde man mit den Notreifen kriegst, die Autos mal tauschen, glaube ich, würde Max Verstappen besser aussehen im Vergleich.
Ja, auf jeden Fall. 130 PS haben ihm mal gefehlt und 20 Sekunden nur bis zur Bestzeit in der Cup-3-Klasse. Das ist wirklich eigentlich ja nichts, wie gesagt, für 130 PS bei einem 420 PS-Auto. Sind 30% weniger Leistung. Also wirklich gigantisch, ja. Aber jetzt muss er erstmal wieder in der Formel 1 fahren, und zwar in Baku. Bevor wir aber über Baku sprechen, erst einmal die Sprintstrecken für die kommende Saison 2026 wurden bekannt gegeben. Und da wurde eifrig durchrotiert. Erst einmal, wir haben wieder 6 Sprints nächste Saison. Also genau wie dieses Jahr. Ralf, bist du mit der Anzahl zufrieden? Du hast ja auch mal gesagt, du wünschst es sogar öfter. Deswegen, wie stehst du dazu?
Von mir könnte jeder zweite Wochenende ein Sprint sein. Ich habe meine Meinung gesagt, da hat sich auch nichts geändert. Je weniger Testfahrten, je mehr Action in dem Sinne, dass es offiziell ist, was da auf den Stoppuhren passiert, entscheidend, desto besser. Freitag schlafen einem die Füße ein. Außer den Ingenieuren, wenn es normale Freitagstestfahrten gibt, freie Trainings, die kann man auch nur ganz schwer bewerten. Und da ist mir schon lieber, dass sie eine freie Testfahrt haben und dann gleich ein Qualifying für den Sprint und dann das richtige Qualifying und so weiter. Ist ja für alle gleich, für die Zuschauer und Fans ist es auf jeden Fall besser, wenn da was los ist auf der Strecke.
Okay, also du sagst, jedes zweite Rennen, war das jetzt nur salopp formuliert, oder würdest du sogar wirklich dann sagen, 12 Sprints pro Saison?
Ja, 12 Sprints, wieso nicht? Eigentlich 24, aber das macht ja keiner.
Janka, deine Meinung dazu?
Ja, ich bin jetzt, ja, wie soll ich sagen, doch. Also mittlerweile, früher war ich nicht die allergrößte Sprint-Fan, der allergrößte Sprint-Fan. Mittlerweile finde ich die eigentlich auch ganz gut. Ralfs Argument stimmt schon, ist halt Action auf der Strecke, ist Action vor den TV-Bildschirmen. Was ich ändern würde, ist nach wie vor der Fakt, dass das Qualifying für den Grand Prix direkt nach dem Sprint praktisch kommt. Ich finde, man kann das Ergebnis des Sprints zu wenig genießen und es halt zu wenig nach, dadurch, dass ja wenige Stunden später direkt das Qualifying ist. Das würde ich in dem Fall dann vielleicht einfach direkt auch auf Sonntagvormittag legen. Dann haben auch diejenigen, die nur Sonntag an der Strecke sind, dort nochmal mehr Action. Mit Ausnahme natürlich Formel 3, Formel 2, Porsche Carrera Cup oder nein, Porsche Super Cup, Entschuldigung, fährt natürlich auch, aber dann kann man das ja vielleicht auch ein bisschen anders darum bauen. Also so Qualifying-Rennen an einem Tag, wenn wir Sprint haben, könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber mir reichen aktuell tatsächlich die 6 fehlt. Das ist eine ganz gute Zahl. Damit bleiben Sprints auch noch ein bisschen was Besonderes. Ansonsten hätten wir ja 24 Rennen und das Ganze dann mal 2. Das sind dann ja nachher 48 Rennen im Jahr. Also ich tue mich jetzt schon schwer, mir Ergebnisse in Teilen zu merken und Saisonverläufe. Ich glaube, wenn wir 48 Rennen im Jahr haben, dann würde ich den Sprint wahrscheinlich einfach ausblenden in meinem Kopf.
Ja, sind wir auch ein bisschen bei dem Thema, dass es dann auch zu inflationär wird. Das hatten wir ja auch schon mal. Ja gut, Qualifying direkt am Sonntagvormittag haben wir das Problem, wenn einer halt crasht und zu viel Risiko geht, dann kann er halt beim Rennen nicht mitfahren, ne? Und dann sehen wir vielleicht so ein gebremstes Qualifying, was ja auch keiner will. Ja, also diese Anordnung da, wie man welche Session fährt, das ist ausbaufähig, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber wie man es macht, vielleicht beide Qualis hintereinander, das würde auch nochmal Würze reinbringen, weil wenn dann ein Top-Team vielleicht mal im Rennsetup daneben liegt und dann BOP, sag ich schon, der Park Fermé gilt, dann kann man da nichts mehr ändern und dann würde das vielleicht auch mal ein bisschen durchmixt werden. Aber gut, da ist auf jeden Fall noch was dran zu machen. Apropos 2026, Toto Wolff hat ja mal die 400 km/h ins Spiel gebracht, hat in einem Interview gesagt, dass die möglich sind, aber dann gleichzeitig nicht genug Energie für die restliche Runde übrig ist. Da hat sich jetzt auch der Direktor für Einsitzer, sage ich mal, von der FIA geäußert, dass das physikalisch gar nicht möglich ist. Aber er hat sich eigentlich auch ein bisschen widersprochen, weil er auch gleichzeitig gesagt hat, er ist zuversichtlich, dass das nicht passiert. Also einmal ist er zuversichtlich, einmal sagt er, es ist physikalisch nicht möglich. Also Toto Wolff sagt, es ist möglich. Der FIA-Chef in diesem Bereich sagt, das ist nicht möglich. Ralf, was stimmt denn da und was sehen wir nächstes Jahr?
Natürlich ist es möglich. Die Autos haben so viel PS wie noch nie. Das heißt, die fahren mit über 1000 PS durch die Gegend, werden ein bisschen schwerer, aber mit einer bestimmten aerodynamischen Abstimmung. Natürlich könnten die 400 fahren jenseits davon. Und wieso auch nicht? Wenn man dafür die Reifen hat, die diesen Kräften standhalten, und ich denke, das könnte Pirelli auch machen, dann ist das durchaus möglich. Und das kann man auch von den besten Fahrern dieses Planeten erwarten, dass sie auch mal mit 400 fahren. Sie fahren doch eh schon 370. Also wo so viel mehr ist das doch gar nicht. Und was Herrn Tombatzis betrifft, kann schon sein, dass für ihn das physikalisch nicht möglich ist. Aber er war ja auch nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen, als er noch bei Teams als Aerodynamiker gearbeitet hat. Natürlich, ohne jetzt Ingenieur zu sein und Aerodynamiker, klar können die auf 400 Kilometer kommen, da muss ich doch gar nicht lange nachdenken. Die FIA will das aber nicht aus anderen Gründen, weil sie Angst haben, das wäre dann zu schnell oder so weiter. Das ist was anderes, also theoretisch absolut möglich. Und wir haben auch die Fahrer, die das beherrschen könnten. Ja, deshalb heißt es ja Königsklasse, wieso eigentlich nicht?
Ja, es wäre auch so marketingtechnisch nicht schlecht, wenn man 400 km/h fahren würde, oder Bianca?
Ja, marketingtechnisch wäre es in keinem Fall schlecht. Ich glaube jetzt auch ehrlich gesagt nicht, dass die 400 km/h nicht erreicht werden sollen aus Sicherheitsgründen, sondern ich glaube einfach, dass die Batterien dann für die restliche Runde halt nicht genug Energie haben. Und dann, du kannst natürlich 400 km/h auf der Geraden rausballern, bist dann aber halt in den Kurven, fährst du dann nur mit 500 PS. Weiß ich jetzt nicht, ob das Sinn und Zweck der Formel 1 ist. Die genauen Zahlenverhältnisse, wie viel Energie pro Runde zur Verfügung steht, die kenne ich jetzt aus dem Kopf noch nicht. Aber ich glaube einfach, das wird so ein bisschen der limitierende Faktor sozusagen sein, die Energie in der Batterie, wie man die aufteilt. Und da, das können natürlich am Ende dann nur wieder die Ingenieure sagen, ne? Wo brauchst du die Energie am nötigsten? Brauchst du die, um Topspeed, hohen Topspeed zu erreichen und so anderen auf und davon zu fahren? Oder bist du lieber, beschleunigst du lieber aus Kurven schnell heraus, ne? Und deswegen, glaube ich, ist das eher so die Diskussion, dass 400 km/h wohl insbesondere im ersten Jahr nicht unbedingt realistisch sind.
Gut. 2026 kommen wir noch einmal kurz zu den Sprints zurück, denn ich habe vergessen, die Strecken zu nennen, die nächstes Jahr mit dabei sind. China, Miami, Kanada, Großbritannien, Zandvoort und Singapur. Damit sind Spa, Austin, Brasilien und Katar raus. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr so schnell mitschreiben konntet, aber was sagt ihr eigentlich zu dieser Streckenrotation, Ralf?
Singapur verstehe ich nicht. Da kann man auch in Monaco einen Sprint machen. Singapur ist jetzt nicht dafür bekannt, dass man da so einfach überholen kann. Und das ist ja ein bisschen die Würze beim Sprint auch, dass man ja versucht, Positionen gut zu machen. Also Singapur ist mein Rätsel. Vielleicht ist das auch gab es da auch eine interne Ausschreibung, dass die Strecken nochmal extra bezahlen mussten, wer den Sprint kriegt. Und dann war Singapur halt ganz vorne dabei, weil sportlich macht das wirklich keinen Sinn.
Ja, Bianca, wie stehst du dazu? Vor allem so Zandvoort ist jetzt auch nicht so die Überholstrecke Nummer 1, wenn es da jetzt nicht gerade regnet.
Nee, Zandvoort auch nicht die Überholstrecke Nummer 1. Also für mich ist es ganz klar, da geht es nach anderen Kriterien. Ralf hat es ja schon gesagt. Also ich kann mir vorstellen, dass da auch der ein oder andere Dollar oder Euro extra dann fließt. Vielleicht ist es für Zandvoort auch ein schönes Abschiedsgeschenk, wird ja das letzte Jahr dann sein. Aber ja, hätte man sich durchaus vielleicht auch Rennstrecken aussuchen können, auf denen man besser überholen kann. Aber wie gesagt, da stecken wir nicht drin. Da wird manchmal mit anderem Maß gemessen.
Auf jeden Fall super schade, denn also ich fand, die Strecke war wirklich nur ein Unikat für die Formel 1 und es war ja auch oft mal widrig von den Wetterbedingungen. Und dann hatten wir auch spannende Rennen, auch diese Bankkurven, das haben wir auch einfach sonst nicht in der Formel 1, also nicht in diesem Maße. Ist ein Verlust für die Formel 1, stimmen Sie mir dazu, Bianca?
Absolut, aber es ist der falsche Ansatz. Es geht ja nicht darum, was die Fans haben wollen, was wir haben wollen, was die Wetter, sondern es geht darum, dass keiner nur für die Formel 1 in Zukunft bankrott sich machen will. Darum geht's. Das ist der Ansatz. Das heißt, wir können gerne träumen, schäumen und uns tolle Rennen wünschen, aber wir brauchen aber auch Leute, die mit gutem Gewissen die sich leisten können. Das ist der Ansatz.
Wir bleiben beim Thema Millionen und zwar kommen wir jetzt zu Adidas und Audi, die in eine Partnerschaft eingegangen sind. Ist jetzt keine Überraschung, darüber hatten wir schon, glaube ich, kurz nach dieser Verkündung, dass Audi in die Formel 1 kommt, ein Video mal gemacht, dass Audi zu Adidas werden könnte. Jetzt ist es so, ja, rund 25 Millionen Euro sollen da fließen, ist aber auch nur Gerüchte. Was wisst ihr über die Summen? Und ja, im Vergleich zu Mercedes sollte das ein bisschen weniger sein. Die sollen so um die 30 Millionen Flocken bekommen. Ja, Ralf, wie bewertest du diesen Deal?
Erstens weiß man nicht genau, welche Summen da im Raum stehen. Zweitens, ich bewerte den so, dass ich ihn schon lange erwartet habe. Als damals Andy Seidel noch verantwortlich war für Audi, hat er zusammen mit Leuten mal, ich sag mal, so Brainstorming betrieben und da kam ganz schnell raus, dass man eigentlich den FC Bayern so ein bisschen kopieren könnte. Das heißt, FC Bayern, wo Audi auch Anteile hat, hat Adidas, Allianz und Telekom zum Beispiel als Sponsoren und das Adidas könnte nur das erste oder Mosaiksteinchen in diesem Riesen Versuch sein, auch andere deutsche Sponsoren zu gewinnen. Also es würde mich nicht wundern, wenn Adidas nur der Anfang ist und man auch mit Allianz und der Telekom zum Beispiel redet. Also überrascht mich jetzt nicht. Und Adidas will sich halt jetzt abheben von Puma, die marketingmäßig viel mehr gemacht haben in den letzten Jahren. Und da will Adidas die jetzt überholen, und ist deshalb auch in der Formel 1 jetzt aktiv. Zuerst mit Mercedes und dann mit Audi. Und man darf ja nicht vergessen, sie haben ja die deutsche Fußballnationalmannschaft, das Flaggschiff, immer für sie an Nike verloren. Das heißt, die müssen da was tun, deshalb wundert mich das jetzt nicht.
Ja, schon, du sprichst die Nationalmannschaft an. Bianca, wie stehst du zu dem Thema?
Ja, Adidas ist natürlich grundsätzlich wichtig als Sponsor. Viel wichtiger finde ich aber, was da auch auf der Personalebene passiert. Offenbar hat ja Mattia Binotto als ehemaliger Ferrari-Teamchef jetzt zwei Motorenleute von Ferrari abgeworben, Wolf Zimmermann und Lars, glaube ich, heißt der Schmidt, die als ja, wichtige Eckpfeiler in Ferraris Motorenabteilung gelten und galten und nun den Audi-Motor für 2026 flott machen können. Und das ist ja am Ende auch immer das, einerseits stärkt sich Audi natürlich damit, aber sie schwächen Ferrari halt extrem. Bei Ferrari soll das ein ganz schöner Schlag ins Kontor gewesen sein. Und das finde ich ist sportlich eine sehr viel wichtigere Nachricht auch noch als eben Adidas. Wie gesagt, Adidas wichtig aus der Business-Sicht, aber aus der sportlichen Sicht, Audi will am Ende ja auch Erfolg haben. Ist das eine Meldung, die nicht zu unterschätzen ist?
Wir sind jetzt auch nicht die ersten Mitarbeiter, die bei Ferrari jetzt so in der letzten Zeit gegangen sind, abgeworben wurden. Das spricht ja jetzt nicht gerade für die Scuderia nächstes Jahr, ne? Also, dass da so viele abgeworben, also dass die auch einfach dann zu anderen Teams wechseln, dann ist da auch schon ein Beweggrund hinter. Ralf, ist das alarmierend, was da gerade bei Ferrari passiert? Oder sind es auch vielleicht schon schlechte Vorzeichen, dass die wissen, okay, 2026 wird nicht unser Jahr? Oder ist das zu viel herein
Nee, ich
interpretiert?
sehe das eigentlich ganz anders, eher positiv, dass Audi, es sind ja zwei Deutsche, die da praktisch von Ferrari weggehen. Das heißt, ich glaube, das hat weniger mit Ferrari zu tun, sondern das ist der gleiche Effekt, den Andy Seidel mir mal erzählt hat, der ja bei McLaren eigentlich in der guten Position saß als Teamchef, aber als dann Audi praktisch seine deutsche Heimat gerufen hat, hat er das stehen und liegen lassen und ist zu Audi gegangen. Ich kann mir vorstellen, dass Audi halt als deutsche Firma gilt, für die beiden Deutschen halt nochmal dieses Sahnestückchen auf dem Kuchen ist und sie deshalb schweren Herzen Ferrari deshalb verlassen, weil sie halt zurück in die Heimat kommen können. Wir motzen ja viel, ich besonders, über die Identifikation von Mercedes, die hat mit Deutsch nichts mehr zu tun. Ich sehe aber bei Audi gerade, um das jetzt wieder zu erwähnen, das ganz anders. Da ist wirklich dieses deutsche, bayerische, wird da nach außen hochgespielt und das funktioniert auch. Und deshalb glaube ich, die deutsche Karte ist für die beiden Deutschen, die bei Ferrari weggehen, das Wichtigste gewesen. Das glaube ich. Und das ist gar nicht schlecht, wenn das so ist.
Und bei Ferrari, Bianca, also es sind ja nicht nur diese beiden Deutschen gegangen, sondern auch einige schon davor. Ist das alarmierend für die Scuderia?
Also, ich verstehe natürlich Ralfs Argumentation und das kann auch durchaus so gewesen sein. Aber wie du ja schon gesagt hast, die sind jetzt nicht die ersten beiden, die gegangen sind. Da sind im letzten Jahr jede Menge Leute schon weggegangen. Und das größte Problem, was ich da eigentlich sehe, ist, dass Ferrari ja traditionell in Italien sitzend eh mehr Schwierigkeiten hat, gute Techniker auch zu bekommen, weil die aus England, wo halt die meisten Formel-1-Teams ihren Sitz haben, die wollen alle ungern nach Italien ziehen. Und wenn es da jetzt so ein bisschen so einen Aderlass gibt bei Ferrari, obwohl Lewis Hamilton ja dahin gekommen ist, normalerweise bringt so jemand dann ja auch viele Techniker mit, aber zum Beispiel Peter Bonington von Mercedes, offenbar wollte der ja zum Beispiel auch nicht mitgehen, auch aus familiären Gründen, dann würde ich mir da an Ferraris Stelle langsam mal Gedanken machen. Und auch, dass die beiden ja, Motorenleute jetzt dann eben zu Audi gehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch also ein Grund auch ist, dass sie eben mit Mattia Binotto sehr, sehr gut können. Binotto ja auch ehemals Motorchef bei Ferrari, bevor er Teamchef war. Und dass da einfach auch die persönlichen Beziehungen besser sind als zu einem Frédéric Vasseur, von dem ich immer noch sehr schwierig nur einschätzen kann, wie dessen Standing eigentlich inside Ferrari ist. Ja, also deswegen würde ich das durchaus als Warnsignal schon auch betrachten. Und gab ja jetzt auch einen Blogpost von Leo Turini, das ist so einer der berühmtesten, wichtigsten italienischen Journalisten mit dem Ohr immer ganz nah dran an Ferrari, und der hat intensiv gewarnt, und wenn der warnt, dann ist meistens schon was im Argen.
Kommen wir jetzt zum Abschluss, und ich habe zwei Quiz-Sachen für euch vorbereitet. Einmal müsst ihr eine Strecke erraten und einmal einen Fahrer. Ich nenne euch bei beiden Fakten, wir fangen mit der Strecke an, und wer zuerst die Strecke richtig erraten hat, der hat halt den Punkt gemacht. Und
Monaco. Genau. Achso, hat man nicht
Angst. Ich sag mal so, ihr dürft dreimal raten. Wenn man dreimal geraten hat, ist man raus. Also ihr dürft schon mal was reinbrüllen, wenn ihr eine Vermutung habt, aber beim dritten Mal seid ihr dann raus. Okay, fang an. Jetzt erst mit der Strecke. Also, welche Strecke bin ich? 15 Kurven. Auf der Strecke wurden 41 Rennen ausgetragen. Den Rundenrekord hat Bottas hingelegt. Rekordsieger Michael Tossi. Schumacher. Nein.
Ungarn?
Nee. Michael Ach, ja. Schumacher, Rekordsieger mit 4 Erfolgen. Die heutige Streckenlänge ist...
China?
Nein. Ralf, du darfst gleich nicht mehr. heutige Rundenlänge 4,3 Kilometer.
Österreich?
Nee.
Bin ich draus.
Okay, dann weiter.
Entgegen dem Uhrzeigersinn?
Brasilien?
Ja. Aber das war aber trotzdem noch recht schnell. Also ich hätte dann noch Teil des aktuellen Kalenders, erste Austragung 73, Weber ist hier ohne Helm gefahren, aber da bist du noch ziemlich schnell gewesen.
Stark. Michel, viermal gewonnen nur?
Ja. Aber Rekordsieger mit 4 Erfolgen ist auch nicht mehr häufig heutzutage. Mhm. Okay, dann machen wir jetzt noch den Fahrer. Also, welcher Formel-1-Fahrer bin ich? Ich war nur ein Jahr in der Formel 1. Wurde 21. an der Fahrer-WM. Ich habe keinen einzigen Punkt geholt. In der Formel 3 wurde ich aber Vize-Weltmeister, Meister. Ich bin in diesem Jahrzehnt an den Start gegangen. Mein bestes Rennergebnis war ein 14. Platz in Baku. Dort hatte ich ein Scharmützel mit meinem Teamkollegen. Mein Teamchef schenkte mir einen Kreisel.
Nikita Mazepin.
Ja.
Bin beeindruckt. Wirklich effizient.
Der letzte Hinweis wäre gewesen, Teamkollege war Mick Schumacher, dann hätte es auch Ralf gewusst, denke ich mal.
Ja.
So, mit diesem kleinen Quiz, ich hoffe, ihr habt da draußen mitgemacht. Verabschieden wir uns für heute. Wir sehen uns dann mit den Baku-Videos zum aktuellen Geschehen wieder. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.